Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Mein Name ist Sandro Müller und mit mir am Mikrofon Andreas Wiesler.
Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen.
Wir haben ja schon eine Lösung. Wieso soll ich jetzt noch was dazu machen? Sensibilisierung zum Beispiel.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Seit über 20 Jahren schon.
Komm, wir versuchen noch ein wenig aufzuzeigen, wie geht's dann besser?
Bist du bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Ich bin heute in Hannover an der SEC-IT und habe die Johanna getroffen. Sie ist Forensikerin, eine Spezialistin. Wir haben uns hier getroffen im Devil, das forensische Fahrzeug, das sie haben. Und genau über dieses Thema möchte ich auch mit Johanna sprechen. Aber bevor wir reintauchen, Johanna, wer bist du?
Genau, ja, Johanna Langrecht, ich bin IT-Forensikerin beziehungsweise mittlerweile Abteilungsleitung für den Bereich IT-Forensik bei einem Hamburger Beratungsunternehmen, Intersoft Consulting, bin da jetzt mittlerweile schon, ja doch seit über 6 Jahren, habe da ursprünglich mal als Werkstudentin angefangen und genau, mittlerweile da verantworte ich für den Bereich IT-Forensik und IT-Security.
Spannend, heute wollen wir ein bisschen schauen, wie man mit Erpressen verhandelt. Ein Thema, das viele sagen, oh, hoffentlich trifft es mich nie, und wenn es dann trifft, ist immer gerade die große Ratlosigkeit da. Wenn wir mal so einsteigen, wie läuft dann überhaupt so ein Ransomware-Angriff ab? Was erlebt ihr, wenn ihr gerade mit dem Devil unterwegs seid?
Es ist natürlich immer sehr unterschiedlich und auch recht branchenspezifisch. Also was ist betroffen? Betrifft es eine IT, betrifft es eine komplette Produktion? Also auch wie hoch ist der Schaden? Das ist auch ein bisschen dann immer das Szenario, was wir haben. Wie viele Menschen begegnen uns? Wer ist involviert auf Seiten des betroffenen Unternehmens? Aber ja, es ist natürlich sehr stark geprägt von Unsicherheit in dem Moment, weil man zu Beginn selten eine Aussage darüber treffen kann, wie schwer ist der Schaden, wie lange werden wir als Unternehmen, als betroffenes Unternehmen wirklich offline sein, sind Daten abgeflossen, das ist natürlich eine sehr präsente Frage, die zu Beginn noch überhaupt nicht geklärt ist. Und natürlich auch das Thema, werden wir mit den Erpressern in Kontakt treten? Ja, nein, wie ist die Backup-Lage? Brauchen wir das? Müssen wir Betroffene informieren? Was sagen wir den eigenen Mitarbeitenden? Es gibt halt einfach extrem viele Fragezeichen, wenn wir vor Ort eintreffen.
Wann werdet ihr in der Regel beigezogen? Kommen die Unternehmen sofort oder erst, wenn sie sagen, oh, ich komme nicht weiter?
Sowohl als auch. Bei Bestandskunden, klar, die rufen direkt an. Das macht es einfacher. Da hat man häufig auch noch die Möglichkeit, den Schaden zumindest ein wenig einzudämmen. Es gibt aber auch nicht wenige Unternehmen, die rufen uns erst Tage nach der Verschlüsselung an. Also wo wirklich versucht wird, so in den ersten 3 bis 5 Tagen mit eigener Kraft rauszukommen. Und ja, es ist klar, man macht da niemanden einen Vorwurf, aber es ist der Erfahrung nach einfacher, frühzeitig externe Expertise noch hinzuzuziehen. Wegschicken kann man uns immer noch wieder, das ist so ein bisschen unser Credo, aber wir werden doch tatsächlich häufig erst ein paar Tage auch danach hinzugezogen bei Neukunden.
Heute an der Messe kam auch wieder der Satz, es ist nicht die Frage, ob du angegriffen wirst, sondern wann. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich das höre. Das heißt ja so, man kann sich nicht schützen. Wenn du jetzt so ein bisschen von den Opfern siehst, gibt es da irgendeine Tendenz, warum die getroffen wurden?
Also ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so der Fan von dem Satz als solches, so als Statement, so allein gesehen. Aber im richtigen Kontext ist das schon was Wahres dran, weil wir sagen den Satz insofern, dass wir auch eher betonen wollen, nicht jeder wird morgen direkt verschlüsselt, so ist es nicht. Aber es ist sehr sinnvoll, sich einfach mal mit dem Szenario auseinanderzusetzen, wie gehe ich damit um, wenn es passiert, bin ich vorbereitet und nicht oder nicht. Also es trifft aus unserer Perspektive branchenunabhängig nahezu jeden. Also wir hatten auch schon 3 Personen Fahrradladen, der getroffen wurde, bis hin zum DAX-Konzern. Der normale Mittelstand, der gehobene Mittelstand, produzierendes Gewerbe, Verlagswesen, es ist nahezu alles dabei. Es ist eher eine Frage, wie hoch ist der Schaden, der daraus resultiert? Und ist es dann wirklich bis zu einem kompletten Ransomware-Case gekommen oder konnte ich es vorher schon identifizieren und abwenden? Und das ist häufig gar nicht zwingend eine Frage von dem Toolset, was ich einsetze als Unternehmen. Es ist viel eher auch, was machen die Menschen dahinter? Haben wir Notfallprozesse, Eskalationsstufen? Haben wir Menschen, die die Infrastruktur überwachen? Haben wir ein Monitoring? Haben wir überhaupt Sichtbarkeit in unserer Infrastruktur? Leute, die sich das angucken, was da für Anomalien auftreten, Leute, die schnell Entscheidungen treffen, schnell Systeme isolieren, damit es eben nicht zu dem absoluten Super-GAU kommt, sondern halt nur, ich sag mal vorsichtig, zu einem temporären Ausfall von System.
Ja, gerade wenn es um die Verschlüsselung geht, da gibt es ja viele Mythen auch. Das stimmt. Was ich schon gehört habe, ist, du kannst mit denen verhandeln. Die sind oft organisiert wie ein Unternehmen, die haben einen Helpdesk, da kannst du anrufen und mit denen in Kontakt treten. Was sagst du als Profi dazu?
Also anrufen, das habe ich tatsächlich auch heute auf der Security sehr häufig gehört, dass Leute das erzählt haben, ja, dann hatten wir telefonischen Kontakt, das ist mir noch nicht begegnet und wir verhandeln wirklich sehr, sehr viel. Wir sind auch im engen Austausch natürlich mit Ermittlungsbehörden, mit diversen Taskforce. Das heißt, wenn Kontakt, dann ist der zumindest aktuell und bei den bekannten Ransomware-Gruppen immer schriftlich, weil natürlich Telefon eine, ja, mehrere Herausforderungen birgt. Einmal die Identifizierbarkeit der Person, die natürlich nicht gegeben sein darf auf deren Seite, aber auch Dinge wie eine Sprachbarriere. So, ja. Das ist einfach im schriftlichen Kontext deutlich einfacher. Das heißt, die professionalisierten Ransomware-Gruppen haben eigene Chatportale, wo man sich mit einer ID zu identifizieren gibt. Sonst ist es blöd, wenn ich in eine Verhandlung von jemand anderem reinplatze. Und ja, dort wird dann durchaus recht strategisch entsprechend schriftlich verhandelt. Ja. Das ist so der Use Case.
Was ich auch ab und zu höre, ist, dass man so 20-30% vom Jahresumsatz als Lösegeldsumme bezahlen muss. Kannst du das bestätigen? Ist das so ein Rahmen?
Es hat sich stark gewandelt. So, also früher ist hier so im Kontext von vor 5-6 Jahren zu sehen, war es immer recht pauschalisiert. Also da war es gefühlt immer 500.000 US-Dollar in Bitcoin. Ja. Egal, ob ich ein 3-Personen-Fahrradladen bin oder ein DAX-Konzern und der Fahrradladen denkt sich so, ja, das ist super, wie sollen wir das denn machen? Das ist der Jahresumsatz der nächsten 5 Jahre. Ja. Und der DAX-Konzern denkt sich, oh, kriegen wir hin. So, und mittlerweile ist es schon so, dass die Ransomware-Gruppen sich mehr Zeit lassen, eine finale Lösegeldsumme festzusetzen. Das heißt, sie haben so gesehen eigene Financial-Abteilungen, die erstmal Kreditreformauszüge ziehen, Handelsregister, Beteiligungsgesellschaften prüfen, wie ist die Liquidität, wie ist der Umsatz des Vorjahres, wie ist der Gewinnvortrag und ähnliches. Eine grobe Hausnummer zu nennen, ist immer recht schwierig, aber im normalen Mittelstand sind es häufig so 5-10% des Umsatzes aus dem Vorjahr. Ist aber auch ein bisschen branchenabhängig. Wenn ich als Unternehmen mehrere 100 Millionen Euro Umsatz mache, dann ist das Lösegeld nicht dementsprechend hoch. Okay. Also ich würde sagen, das durchschnittliche Lösegeld, was wir sehen im Mittelstand, ist irgendwo zwischen 150.000 und 2,5 Millionen. Das würde ich sagen, ist so, ja, das Häufigste.
Und kann man mit denen wirklich gut verhandeln? Kann den Preis ein bisschen drücken?
Tatsächlich schon. Das ist immer so ein bisschen von Strategie und Verhandlungsgeschick natürlich abhängig und auch ein bisschen davon, wie viel Zeit ich habe als Unternehmen. Wenn ich starken zeitlichen Druck habe und ich muss die Verhandlung innerhalb von 24 Stunden zu einem Ende bringen, weil ich muss ja auch immer noch die Zahlung tätigen und das ist aufgrund der Regulatorik gar nicht so trivial mittlerweile, dann schaffe ich es nicht. Die Zeit reicht nicht, um extrem viel runterzuhandeln. Ja. Sie sind verhandlungsbereit, weil sie sind natürlich an einem Deal interessiert. Die Motivation ist rein monetär, das heißt, sie wollen natürlich einen Deal haben, sie wollen aber auch nicht auf alles verzichten. Das heißt, wenn das Lösegeld 1 Million ist, werden sie nicht bei 100.000 einschlagen in der Regel. Das heißt, es gibt so ein bisschen, je nach Ransomware-Gruppe und ob es ein Affiliate ist oder die Gruppe selbst, weil Affiliates müssen noch von dem Lösegeld ja an die Hauptgruppe quasi was abdrücken, in der Regel 20%. Ja, ist halt durchaus Verhandlungsspielraum. Mal sind es 30%, mal kann es aber auch deutlich mehr sein. Es kann auch mal 50% sein. Man kann sich ein bisschen daran orientieren. Je höher das ursprünglich gesetzte Lösegeld, umso höher ist der Verhandlungsspielraum.
Kennst du mit der Zeit die Leute, dass du sagst, ja, ich bin's wieder?
Es ist manchmal etwas merkwürdig, wenn wir mit unserer Verhandlungstaskforce mit den gleichen Gruppen verhandeln, dann hat man manchmal das Gefühl bei so, also man schreibt auf Englisch, weil man sich darauf geeinigt hat international, weil es wenig Missverständnisse dann gibt bei Übersetzern, hat man manchmal bei so typischen Redewendungen das Gefühl oder so bei, ja, strategischen Wendepunkten, dass da jemand irgendwie so schreibt, wie man es eigentlich nicht machen würde. Und das sind dann wiederkehrende Muster, wo ich dann manchmal denke, es ist doch die gleiche Person wie vor 2 Wochen. Und es ist dann manchmal merkwürdig, weil wir verfolgen natürlich auch, gibt es mal internationale Haftbefehle gegen Menschen und dann werden die identifiziert und dann sehen wir manchmal ursprünglich, welche Gruppe gehörten die an und welche Rolle hatten sie und waren sie vielleicht in der Verhandlungsführung und dann sieht man ein Bild von jemandem und denkt sich so, das könnte die Person sein, mit der wir 5, 6, 7, 20 Mal hin und her geschrieben haben. Und das ist durchaus sehr skurril, weil das wird häufig in diesen Fällen halt ausgeblendet. Das sind ja auch Menschen, die da sitzen. Genau wie wir dann, wann ist bei uns nachts um 3, wenn wir antworten, dann ist bei denen mal nachts um 3 so. Keine Ahnung, wo die sind und häufig auch keine Ahnung, wer sie dann genau sind. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr skurriles Gefühl.
Ja. Heute Morgen hat beim Referat hat, einer von der Polizei gesagt, Daten werden immer gestohlen. Würdest du das bestätigen? Weil bis jetzt war es so ein bisschen das Credo, ja, ich bezahle einfach die Ransomware, Sache erledigt. Und jetzt kommt diese Aussage, Daten sind immer weg.
Also es ist schon so, die 90% der Ransomware-Cases gehen natürlich mit einem Datendiebstahl einher, weil wir einfach typisch Double Extortion, das heißt einfach, es ist für die Angreifergruppen recht lukrativ, auch Daten zu exfiltrieren und dann einfach zu erpressen, sagen, hey, auf der einen Seite bezahlt ihr dafür, dass ihr den Entschlüsselungskey bekommt, auf der anderen Seite bezahlt ihr uns auch dafür, dass wir die Daten nicht veröffentlichen. Das sehen wir auch. Es ist in fast jedem unserer Forensic-Cases Datenabfluss ein Thema. Außer die Gruppen haben zu wenig Zeit gehabt und ja, die, das Risiko erwischt zu werden war zu hoch und sie haben einfach direkt schnell verschlüsselt. Das sehen wir natürlich auch. Ja, das heißt, Datenabfluss haben wir immer. Was tatsächlich danach mit den Daten passiert, sehen wir nicht. Wir wissen oder wir kriegen mit, dass sich an das Versprechen sozusagen gehalten wird, dass wenn man zahlt, die Daten nicht veröffentlicht werden. Aber ob sie gelöscht werden, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, dass sie allenfalls später nochmals verwendet werden.
Genau, dass sie allenfalls später vielleicht nochmal verwendet werden. Auch dort gibt es eine Art Ehrenkodex, dass dieselbe Gruppe nicht dasselbe Unternehmen dann nochmal angreift. Manchmal gilt das für immer, manchmal gilt es für 3, für 5 Jahre. Aber ja, ob die nicht trotzdem vorgehalten werden, das, da kann ich auch nicht meine Hand für ins Feuer legen.
Jetzt aus deinen vielen Jahren Erfahrung, wie wahrscheinlich ist es, dass ich den Ransomware-Entschlüsselungsschlüssel bekomme?
Tatsächlich, und das geht entgegen der Meinung von vielen anderen, es ist extrem hoch. Also wir haben wirklich viele Fälle. Und selbst bei kleinen Gruppen, selbst bei No-Name-Gruppen, wo ich manchmal denke, das könnten auch Einzeltäter sein oder viel Ransomware as a Service, die es einfach nur eingekauft haben, selbst dort kriegen wir den Key, wenn gezahlt wird und auch relativ schnell. Er funktioniert nicht immer, das sei gesagt. Im ersten Anlauf kann es zu Problemen kommen und zu Problemen bei der Entschlüsselung. Aber wir hatten noch nie den Fall, dass nicht dann jemand da war, der quasi technischen Support im Chat gegeben hat und dafür gesorgt hat, dass der Key funktioniert. Wir, uns wurde auch schon mal der falsche Key geschickt, der passte einfach nicht, weil keine Ahnung, was da im Hintergrund schiefgelaufen ist. Aber dann haben wir das hingeschrieben und gesagt, hey, Leute, so nicht, wir brauchen bitte den richtigen Key, überprüft das nochmal. Oh ja, sorry, Missverständnis, hier ist der richtige. Es ist, alles daran ist perfide, alles daran ist skurril, aber es ist halt ein funktionierendes Geschäftsmodell und sie wären niemals so erfolgreich, wenn sie nicht, sich nicht an die Dinge halten würden, die sie versprechen.
Ja, da würde ja dann gar niemand mehr bezahlen.
Genau, genau.
Es ist schon spannend, wie die organisiert sind, dass es doch sauber klappt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt mal selber von einer Ransomware betroffen bin, was müsste ich als erstes beachten?
Es kommt stark darauf an, in welchem Stadium ich es bemerke. wenn ich definierte Notfallprozesse habe, dann wäre das Erste, mich darauf zu besinnen und kurz zu überlegen, was haben wir uns in der Vergangenheit für Gedanken gemacht. Das heißt wirklich Krisenstab einberufen, wenn ich einen habe, die Leute involvieren, die ich jetzt im Vorfall tatsächlich brauche. Was extrem unterschätzt wird, neben, klar, Ransomware ist auch ein technisches Problem, aber es ist vor allen Dingen auch ein organisatorisches und ein prozessuales, wirklich dafür zu sorgen, die Leute zu informieren, die ich jetzt benötige, die fernzuhalten, die ich nicht benötige. Und der ganze Punkt Krisenkommunikation, der muss so früh wie möglich eingeleitet werden. Weil die Forensik ist niemals so schnell, dass wir nach 30 Minuten sagen können, ja, das ist der Case, so, morgen seid ihr wieder online. Das schaffen wir nicht. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass es medial bekannt werden könnte. Mitarbeitende werden Fragen stellen, wie gehen wir um mit Dienstleistern, Lieferanten. Leuten wird auffallen, wenn unsere Webshops nicht verfügbar sind, wenn die Webseite down ist, schreiben wir darauf, dass da eine Störung ist. Sind wir auf diesen Fall vorbereitet? Können wir eine Alternativseite hochziehen? Das heißt, wenn ich etablierte Notfallprozesse habe, dann ist jetzt ein guter Moment, um die mal tatsächlich in die Realität umzusetzen. Wenn ich es nicht habe, ist auch ein entscheidender Tipp, Expertise von außen hinzuziehen, wenn ich es intern nicht bewerkstelligen kann. Und das ist absolut nichts Negatives. dass man es nicht schafft. Kaum ein Unternehmen, was wir haben, hat intern die Ressourcen, komplett Forensik, Incident Response und Krisenkommunikation abzudecken. Wirklich extern Leute hinzuzuziehen, die Erfahrung haben mit genau solchen Vorfällen, weil in der Regel ist man das erste Mal betroffen und dann holt man sich Experten, die das schon hunderte Male durchlebt haben, weil die bringen die Ruhe rein und die Struktur, wo man selbst vielleicht gerade so ein bisschen inmitten des Chaos steht.
Diese Frage war mir jetzt auch noch auf der Zunge gelegen. Du mit sehr viel Erfahrung, eben diese Ruhe, wie wirkt sich dann das auf das Unternehmen aus? Hast du wirklich so die beruhigende Wirkung? Sie wissen jetzt, die Johanna macht jetzt alles, ich kann mich zurücklehnen.
Ich glaube, die Wirkung erziele ich nicht. Aber es zeigt sich schon, dass wenn wir hinkommen, wir machen dann erstmal quasi ein Lagebild, sowohl technisch als auch organisatorisch, gucken erstmal, wer ist gerade da, wer sind die AnsprechpartnerInnen, was weiß man bis dahin und skizzieren dann relativ schnell einen ersten Fahrplan. Und Struktur gibt Sicherheit. Das heißt, wenn wir Perspektive aufzeigen, so erste Timeline-Elemente, hey, wir könnten uns vorstellen, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden können die 5 Fragen vielleicht beantwortet werden. In 48 Stunden könnten wir dort und dort sein. Dafür brauchen wir von euch das und das und das. Also wirklich das klare Verteilen von Aufgaben, von Rollen und Priorisierungen ist etwas, was Struktur und Sicherheit gibt. Das versuchen wir sehr schnell reinzubringen, weil es bringt nichts, wenn wir reinkommen und für noch mehr Fragezeichen sorgen und sagen, wir wissen auch nicht, habt ihr nicht noch weitere Informationen? Das ist natürlich nicht zielführend. Das heißt, wir versuchen durch Erfahrung und durch Ruhe Struktur reinzubekommen und gemeinsam mit dem Kunden einen Fahrplan aufzustellen, der dann auch realisierbar ist und der vor allen Dingen aber auch realistisch ist. Also wir machen keine falschen Versprechungen. Wenn wir sehen, es ist Ransomware und es sieht echt übel aus, dann gaukeln wir niemandem vor und sagen, ja, aber in 2 Tagen passt das schon, dann sind wir wieder online, so mit den Geschäftsprozessen so. Das bringt natürlich nichts. Das heißt, wir versuchen schon realistisch ranzugehen, aber einfach Struktur reinzubringen.
Wie sollte dann ein Unternehmen das üben? Man sagt ja immer so im Rahmen vom Business Continuity Planning, mach mal eine Ransomware-Übung.
Tatsächlich Notfallübungen, es wird sehr viel immer gepredigt, mach mal Übung. Mhm. Es ist so ein unglaublicher Unterschied, wenn man übt. Also wir haben viele Kunden auch aus unterschiedlichsten Bereichen, die entweder intern Notfallübungen durchführen oder mit anderen Dienstleistern oder auch mit uns. Und es macht, wenn dann mal ein Ereignis eintritt, es muss ja nicht direkt Ransomware sein, Es macht durchaus einen entscheidenden Unterschied. Die handelnden Personen sind sicherer in ihren eigenen Rollen. Man ist sicherer vor allen Dingen in Entscheidungsbefugnissen und in Eskalationswegen. Und da Kommunikation in einem Vorfall extrem viel ausmacht, ist es so essentiell, das einfach mal zu üben. Halten unsere Vorlagen stand? Liegen die offline verfügbar? Wie kommen wir da ran? Wir haben ganz viele Kunden, die dann erst realisieren, ja, wir kommen am Wochenende am Pförtner gar nicht vorbei. Wir kommen gar nicht ins Gebäude. Wer kommt denn überhaupt ans Rechenzentrum? Wer kann denn das Internet trennen, den Standort isolieren? Was machen wir, wenn der Kollege im Urlaub ist? Solche Dinge einfach mal durchzuspielen. Das soll gar nicht Angst schüren. Es soll eher Sicherheit geben. So, wir haben diesen Fall schon mal durchdacht. Und aus meiner Perspektive macht es einen entscheidenden Unterschied, sich da zu challengen und gern auch eher kleiner anzufangen. Tabletop, eine lokale Schadsoftware-Infektion in einem Netzwerksegment. Ich muss nicht direkt Ransomware, 28 Produktionsstandorte international werden runtergefahren. Mhm. Das ist zu groß gedacht. So, dann überfordere ich mich schnell. Das heißt wirklich klein und dann ausweiten, mehrere Teams challengen, PR-Abteilung mal mit reinnehmen, Krisenstab, Geschäftsführung, die Datenschützer, Informationssicherheitsbeauftragte, die potenziell eine Rolle in einem Vorfall haben, die müssen gechallenged werden, meine Dokumentation, meine Prozesse, das einfach mal durchspielen. Dann kann ich, wenn ich dann ein gewisses Level erreicht habe, mal über Hands-on nachdenken, IT-Operations challengen, Backup, Disaster Recovery, das noch mit reinbringen. Und dann kann ich quasi auch einfach größer denken.
Super. Jetzt zum Schluss, möchtest du noch irgendwelche Tipps mitgeben, wo du sagst, hey, auf das müsst ihr unbedingt achten?
Tatsächlich, es ist immer schwierig, so den einen Tipp zu geben. Früher wär wahrscheinlich viel so, ja, mach Backups und so. ist essentiell. Viele technische Themen sind essentiell, deswegen will ich mich nicht auf eins festlegen. Es ist eher, nehmt es gerne ernst, das Thema. Es betrifft uns letztendlich, es klingt immer sehr plakativ, aber es betrifft uns alle. Und wir können sehr, sehr viel auch tun, indem wir transparent mit dem Thema umgehen, indem wir von Erfahrungsaustausch profitieren. Betroffene Unternehmen, es gibt viele, die wir kennen, die offen darüber sprechen. Und ich finde nichts wertvoller, als auch zu hören, was hat anderen betroffenen Unternehmen geholfen. Das heißt, aufmerksam hinhören, aufs eigene Unternehmen übertragen und üben. Das wären so meine Tipps für heute, würde ich sagen.
Super. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Spannend. Danke, dass auch du mit dabei warst. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonnieren und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Man liest zwar immer wieder von Schwachstellen, ist selber aber nie davon betroffen gewesen.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Mehr Antworten gibt's in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Abonniere jetzt den Podcast. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.